Herzlichen Dank, Frau Menahan, für die lieben Worte, für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich den Anruf von Frau Heiler bekommen habe. Ich kann euch einmal den, genau, wenn Sie mir helfen, super. Einerseits, dass wir, wie wir gerade gehört haben, dass ich aus dem Elfenbeinturm nach draußen kommen kann und vorstellen kann, was wir dort machen in der Proteomik. Um auch mit Ihnen zu diskutieren. Ich freue mich auch gleich aufs Tanzen. Ich habe gerade schon vorher ein bisschen was Neues dazugelernt über zum Beispiel Cluster-Kopfschmerz. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich bin ganz gespannt, was heute noch kommt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es für Wissenschaftler häufig einfacher ist, das gebe ich ganz ehrlich zu, innerhalb des Elfenbeinturms zu diskutieren. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt Worte zu finden, um auch eben einer breiten Öffentlichkeit zu erklären, was wir machen. Und es fing schon damit an, Frau Heiler hatte den Titel vorgeschlagen, weil ich gar nicht so genau wusste, was jetzt auf mich zukommt. Was kann die moderne Proteomik leisten? Und da kommt jetzt schon das Wort Proteomik vor. Ja? Also ich habe vorher auch mit meinen Eltern diskutiert, weil ich eben wissen wollte, wie gehe ich jetzt daran. Und natürlich auch, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, also ich könnte jetzt auch den ganzen Nachmittag reden, aber es gibt ja auch Kollegen, die gleich auch noch reden möchten. Und so wenigstens ein bisschen Grundlagen, was ist die Proteomik? Und dafür müssen wir uns vielleicht erstmal anschauen, was ist denn überhaupt ein Protein oder ein Eiweiß? Und dafür habe ich jetzt so in der ersten Folie mal skizziert, wie kommen wir denn von der DNA, also von der Geninformation in der Zelle, im Organismus, dann letztendlich zum Protein, mit denen wir uns in der Abteilung beschäftigen. Also das ist jetzt die DNA oder ein Gen und diese DNA wird im Prinzip abgeschrieben in der Zelle. Den Vorgang nennt man Transkription. Ein wichtiger Vorgang, der dann eine Rolle spielt, ist das alternative Spleißen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Es geht jetzt nur darum, Ihnen darzustellen, wie komme ich von der DNA zum Protein und dass das dann auch von der DNA zum Protein relativ komplex wird in der Zelle. Es gibt dann eine Zwischenstufe. Das nennt sich, ist die sogenannte Nachrichten-RNA oder Messenger-RNA. Und diese Messenger-RNA wird dann letztendlich umgeschrieben oder übersetzt in einem Prozess, der sich Translation nennt, in ein Protein. Auf diesem Weg von der DNA zum Protein finden verschiedene chemische Veränderungen oder Änderungen der Moleküle statt. Das erste ist eben dieses alternative Spreisen. Dann werden noch Modifikationen angehängt, was nachher eine wichtige Rolle spielt, um zu verstehen, warum macht es denn überhaupt Sinn, Proteine zu analysieren. So, und zwei Begriffe, die ich dann jetzt auch noch einführen möchte, das ist einmal das Genom. Das leitet sich eben aus dem Begriff Gen ab und das umschreibt die Gesamtheit aller Gene, die in einem Organismus vorhanden sind. Und analog dazu wurde dann, es ist noch gar nicht so lange her, Mitte der 90er Jahre, das heißt also die Proteomik ist eine relativ junge Wissenschaft, wurde dann der Begriff des Proteoms eingeführt und das beschreibt die Gesamtheit aller Proteine, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zustand einer Zelle oder eines Organismus eben gebildet werden von diesem Genom. Dieses Proteom ist sehr dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Proteom von einer Blutzelle von Ihnen analysieren würde, morgens früh, wenn Sie gerade aufgestanden sind, dann kann das ganz anders aussehen als das Proteom, wenn ich nochmal dieselben Zellen abends analysiere. Ja, das ist also abhängig davon, was Sie am Tag gemacht haben, was Sie gegessen haben, ob Sie geschlafen haben, ob Sie nicht geschlafen haben. Also dieses Proteom ist sehr dynamisch im Gegensatz zum Genom. Die Wissenschaften, die sich dann eben mit dem Genom bzw. mit dem Proteom beschäftigen, nennt man dann Genomik und Proteomik. Und dann haben wir jetzt im Prinzip schon den Begriff aus dem Titel. Die Proteomik haben wir erklärt. Also wir analysieren die Gesamtheit der Proteine. Auf dem Weg, das habe ich schon gesagt, passiert ziemlich viel. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Mensch ungefähr 20.000 bis 25.000 Gene hat, das ist so ungefähr die Zahl, die jetzt so bekannt ist, dann nimmt die Komplexität eben aufgrund dieser Vorgänge auf dem Weg vom Gen zum Protein zu. Das heißt ungefähr, wenn wir jetzt mal das Verhältnis rechnen, auf ein Gen kommen 50 Proteine. Und die Frage bekomme ich eben oft, warum, wenn es doch jetzt so viel komplexer wird vom Genom zum Proteom, warum analysieren Sie denn das Proteom? Dann können Sie doch vielleicht das Genom analysieren, ist viel einfacher. Warum sind die Proteine denn so interessant? Naja, also es ist so, dass man eben von dem Genom nicht direkt aufs Proteom schließen kann. Also was ich vorhin gesagt habe, es passiert ziemlich viel auf dem Weg und es gibt eben viele Proteine, auch in verschiedenen Krankheiten, die verändert sind, was eben im Genom noch gar nicht abzulesen ist, aufgrund zum Beispiel dieser posttranslationalen Modifikation. Also aus dem Grunde ist es sehr, sehr interessant, sich die Proteine anzuschauen. Warum Proteine? Proteine sind relevant, das sind Moleküle, die sind relevant für die Struktur, Funktion, Regulation von Zellen, Geweben und Organen. Sind also wichtige zelluläre Bestandteile, die sowohl physiologische Prozesse regulieren als auch pathologische Prozesse involviert sind. Ein Beispiel für ein Protein, was zum Beispiel zu einer Krankheit führt, von der Sie sicherlich alle schon mal gehört haben, nämlich die Sichelzellanämie. Das ist eine Blutarmut, die dadurch zustande kommt, dass eben ein Protein, ein ganz wichtiges Protein im menschlichen Körper, das Hämoglobin, das transportiert Sauerstoff im Blut. Das ist die Struktur dieses Proteins. Es besteht aus verschiedenen Ketten, was auch gar nicht so wichtig ist. Aber was wichtig ist, ist, dass nämlich eine Veränderung in der DNA-Sequenz dieses Proteins in der Beta-Kette, was hier irgendwie ein Laserpointer. Kann man das sehen? Ja. Genau. Also das wäre jetzt hier die DNA-Sequenz von der normalen, also nicht veränderten Globinkette. Und hier unten im Gegensatz dazu sieht man, dass sie nur an einer einzigen Stelle hier eine Änderung haben, was dann zur Folge hat, dass eben eine andere Proteinkette gebildet wird. Das ist die Abkürzung für einen bestimmten Baustein dieser Proteine, also ein Glutamat. Und hier wird ein Valin eingebaut in dieses Protein, in diesem Prozess der Translation. Und dass diese beiden Aminosäuren haben unterschiedliche Eigenschaften und das führt dazu, dass dieses Hämoglobin-Molekül verklumpt. Ja, also eine einzige Stelle in diesem Protein ist verändert, dann kommt es zu einer Verklumpung und hier, das ist nochmal dargestellt, das sind hier ist die normale Form von den roten Blutkörperchen und wenn es eben zu dieser Verklumpung von diesem Hämoglobin kommt, ändern diese Blutkörperchen die Form und können so nicht mehr normal durch die Blutgefäße fließen und verstopfen praktisch Blutgefäße und es kommt dann zu Blutarmut. Also ganz wichtig, Veränderung eines Proteins und es kann eben zu sehr gravierenden Erkrankungen führen. Weitere Argumente dafür sind, dass viele Medikamente oder auf Proteine wirken oder sind auch selber Proteine. Ja, also viele Pharmaka vermitteln ihre Wirkung über Proteine und können dann so eben therapeutisch wirksam werden. Und ein wichtiger Punkt, und darum geht es auch heute in meinem Vortrag, weil wir ja von der Grundlagenforschung zur Therapie ist ja das Thema dieses Tages. Diagnostische Marker für bestimmte Erkrankungen, viele dieser diagnostischen Marker, um eben zum Beispiel früh eine bestimmte Krankheit diagnostizieren zu können, sind Proteine. Und eins, auch da, was Sie sicherlich alle kennen, ist das PSA, das prostataspezifische Antigen, was eben als diagnostischer Marker für Prostatakrebs heutzutage weiter Anwendung hat. Ich denke, warum Proteine analysieren, habe ich hoffentlich darstellen können. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt die Proteomik? Warum hat sich eben halt im Laufe der Jahre ein ganzes Forschungsgebiet entwickelt, was eben sich Proteomik nennt? Was in den letzten Jahren passiert ist. Also die Analyse von Proteinen anstatt von DNA und RNA als wichtige zelluläre Bestandteile, das hatten wir schon. Also ich denke, davon konnte ich Sie überzeugen. Was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine sehr große Anzahl an sensitiven komplementären Methoden. Das ist häufig eben in der Wissenschaft ein sehr wichtiger Punkt, dass, um bestimmte neue Wege oder beschreiten zu können, müssen eben auch die entsprechenden Methoden vorhanden sein, um überhaupt in diesem Bereich weiter vorzugehen. Und das war bei der Proteomik ein sehr wichtiger Punkt, weil man eben eine sehr große Anzahl von Proteinen analysieren möchte. Also früher war es eigentlich eher so, dass man hier, das ist eine Folie, die ich meinem Kollegen geklaut habe. Ich finde die sehr schön, weil es sehr gut erklärt, was die Proteomik macht. Also früher hat man sich vor allen Dingen eben mit einzelnen Proteinen beschäftigt. Man hat einzelne Proteine aus dieser großen, komplexen Mischung von Proteinen sich rausgesucht und hat die sehr genau untersucht, hat sich da eben diese posttranslationalen Modifikationen angeschaut und so weiter und wie relevant sind die eben jetzt für physiologische Prozesse, pathophysiologische Prozesse, und eben mit der Entwicklung dieser Proteomik oder Proteomforschung ist es jetzt möglich, eine sehr große Anzahl von Proteinen gleichzeitig zu analysieren, also alles auf einen Blick zu haben. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich nochmal zu. Und das ist eben über die letzten Jahre, also seit der Mitte der 90er Jahre, sind diese Methoden sehr, sehr viel empfindlicher geworden, sehr, sehr viel schneller geworden. Und wir sind jetzt auf einem guten Weg, um eben möglichst umfassend wirklich das Proteom analysieren zu können. Was sind da so die Fragestellungen in der Proteomik? Also zum Beispiel gehört die Aufklärung der Proteinstruktur dazu oder Proteinmodifikationen, also diese posttranslationalen Modifikationen, die eben eine wichtige Rolle spielen bei physiologischen oder pathophysiologischen Prozessen. Was aber auch wichtig sein kann, ist zum Beispiel die Proteinzusammensetzung. Also auch die ändert sich ständig in der Zelle. Man muss also auch die Proteinzusammensetzung verstehen. Genauso Proteinnetzwerke. Also Proteine wirken nicht einzeln in der Zelle, sondern die bilden immer Netzwerke aus und kommunizieren miteinander. Und das zu verstehen, wie zum Beispiel diese Kommunikation im Falle einer Krankheit gestört ist, das ist dann ganz wichtig. Proteinfunktion ist natürlich wichtig. Also man muss wissen, wie ein Protein funktioniert, um dann auch zu verstehen, warum es zum Beispiel nicht mehr funktioniert, wenn eine Krankheit auftritt. Oder man möchte eine Proteinsequenz analysieren und identifizieren und dann auch eben einfach die Proteinidentität herausfinden. Das heißt also, im Bereich der Proteomik haben sich im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Fragestellungen entwickelt und auch sehr, sehr viele neue Methoden sind entwickelt worden. Ja, und was machen wir jetzt genau bei mir in der Abteilung? Also wir beschäftigen uns im Bereich der Hirnforschung vor allen Dingen eben mit degenerativen Prozessen, also gar nicht so mit funktionellen Prozessen des Gehirns, sondern mit degenerativen Prozessen, und haben hier eben sehr viele Kooperationen im Bereich der Parkinson-Forschung, der Alzheimer-Forschung oder auch der myofibrillären Myopathien, zum Beispiel mit der Abteilung von Herrn Professor Tegentoff, der gleich nach mir sprechen wird. Und wir haben verschiedene Fragestellungen. Also einmal sind wir in der Grundlagenforschung tätig. Das heißt, wir möchten wissen, welche Proteine sind zum Beispiel involviert in der Entstehung der Parkinson-Erkrankung. Gucken wir uns teilweise einzelne Proteine an, gucken wir uns auch ganze Proteinnetzwerke an. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich ist der Bereich der Biomarker Discovery, heißt das so schön modern. Das heißt, wir suchen Proteine, die man dafür benutzen kann, um zum Beispiel diese Erkrankung Parkinson oder Alzheimer früh diagnostizieren zu können. Weil das ist heutzutage noch ein Problem, dass man eben Parkinson und Alzheimer häufig erst in einem sehr späten Stadium diagnostizieren kann und dann vielleicht vorher schon in der Klinik die falschen Therapien eingesetzt worden sind. Also das ist jetzt ein Bereich, der sich so in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren bei mir in der Abteilung entwickelt hat, was sehr spannend ist. Und dazu werde ich nachher auch noch 2 Projekte kurz vorstellen, damit Sie so einen Eindruck haben, was man da macht und wie das so abläuft. Und eben ein ganz wichtiger Teilaspekt in unseren Arbeiten ist auch die Methodenentwicklung. Das heißt, wir entwickeln immer wieder neue Strategien. Wir müssen herausfinden, wie wir am besten unsere Proben vorbereiten. Und wir müssen natürlich auch damit umgehen können, dass wir so viele Proteine auf einmal analysieren möchten. Das heißt also, man kann das nicht in Wirklichkeit nicht, also man hat nicht einfach eine komplexe Proteinmischung und analysiert die und bekommt dann ein Ergebnis, sondern wir müssen zum Beispiel diese Proteine vorher voneinander trennen. Und wir müssen sie dann eben identifizieren. Und eine Herausforderung ist eben dann auch quantifizieren. Das heißt, wir wollen ja zum Beispiel einen gesunden Zustand und einen kranken Zustand miteinander vergleichen und müssen dann sagen, okay, für dieses Protein ändert sich jetzt die Menge im Krankheitszustand zum Beispiel. Und dafür haben wir eben verschiedene Strategien entwickelt, um alle diese einzelnen Aspekte miteinander verbinden zu können. Wir haben über die Jahre glücklicherweise sehr viele Kooperationen etablieren können, weil wir als analytische Abteilung, so war das jedenfalls am Anfang, haben nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel an das geeignete Probenmaterial zu kommen. Ich habe sehr viele Kooperationen jetzt auch mit Klinikern, die dann uns auch Patientenproben zur Verfügung stellen, weil das natürlich wichtig ist. Wenn wir natürlich einen diagnostischen Marker zum Beispiel finden wollen, dann macht das keinen Sinn, jetzt in zum Beispiel in Mäusen zu suchen. Ja, das ist so immer der erste Punkt, dass wir versuchen, mit Modellsystemen zu arbeiten. Aber eben gerade in dieser Biomarkerforschung ist es wichtig, dass wir auch Proben zur Verfügung gestellt bekommen, wie zum Beispiel Hirnflüssigkeit. Ich habe eine Kooperation mit der Universität, mit einer Klinik in Kassel, die uns Liquor- oder Hirnflüssigkeitsproben zur Verfügung stellen, wo wir dann eben solche Biomarker suchen oder Blutproben oder wir arbeiten auch mit der Deutschen Hirnbank zusammen, wo eben Menschen ihre Hirne nach dem Tod zur Verfügung stellen und dort dann für Forschungszwecke, wo dann Forscher für Forschungszwecke dann eben Möglichkeit haben, dort Hirngewebe zu bekommen. Wie sieht so eine Proteomanalyse? Auch da kann man sich ja jetzt gar nichts vorstellen, wie sieht das aus. Ganz grob habe ich das mal skizziert. Also was wir als allererstes machen müssen, ist aus unserer Probe die Proteine rauszuholen. Ja, also das ist ja ein großes Gemisch. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine solche Hirnflüssigkeitsprobe haben, dann sind da ja nicht nur Proteine drin, da sind Salze drin, da sind Fette drin und das müssen wir alles erstmal loswerden und müssen dann nur unsere Proteine generieren. Wir haben daraus dann eine sehr komplexe Proteinmischung, also das sind dann schon sehr viele verschiedene Proteine, die in dieser Probe enthalten sind und entweder wir können jetzt diese Proteinmischung analysieren oder wir können dann auch noch andere Schritte einleiten, um dann aus diesen Proteinen kleinere Stückchen zu machen, die dann hinterher einfacher zu analysieren sind. Das sind die sogenannten Peptide. Das kommt ganz darauf an, was wir für eine Probe bekommen, was die Fragestellung ist. Was wir dann machen müssen, habe ich auch schon gesagt, weil es eben sehr komplex ist. Wir müssen erstmal irgendwie diese Proteine voneinander trennen, weil wir nicht in der Lage sind, auf einmal zum Beispiel Hunderttausende von Proteinen analysieren zu können. Und da gibt es auch sehr viele verschiedene Methoden, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es geht nur darum, dass man mal so diesen Workflow kennenlernt. Und was wir dann machen, wir analysieren die vereinzelten Proteine zum Beispiel, wenn Sie hier mal schauen, das ist jetzt ein Beispiel, das nennt sich 2D-Gel-Elektrophorese und hier sind so einzelne Spots zu sehen und jeder dieser Spots ist jetzt ein bestimmtes Protein. Und was man da jetzt machen kann, man kann jetzt diesen Spot ausschneiden und kann den weiter analysieren mit Methoden zum Beispiel der Massenspektrometrie und dann weiß man, hinter diesem Punkt auf diesem Gel verbirgt sich jetzt zum Beispiel das Protein Hämoglobin. Ja, das ist insofern kann das interessant sein, wenn wir zum Beispiel ein solches Muster erstellen von gesunden Patientenmaterial und von kranken Patientenmaterial und es unterscheidet sich jetzt zum Beispiel einer dieser Spots in der Menge. Ja, das kann man feststellen und dann würden wir diesen Spot ausstechen, würden die dann identifizieren und könnten dann sagen, okay, in diesem Fall beim Vergleich von gesund zu krank ist eben das Protein Hämoglobin verändert. Das ist so ein Ansatz. Was wir dann auch noch machen, ist eben eine Quantifizierung. Also was ich gesagt habe, wenn man natürlich die Unterschiede vergleicht, muss man auch quantifizieren. Das kann man eben auch über diesen Weg machen. Und was ganz wichtig ist, nachher nochmal, man muss die Ergebnisse oder wir müssen die Ergebnisse, die wir bekommen haben, müssen wir validieren. Ja, das heißt, wir müssen dann zum Beispiel, wir analysieren jetzt zum Beispiel 10 Patientenproben gegen 10 Proben von gesunden Menschen und müssen dann nachher aber nochmal in einer viel größeren Anzahl von Patienten diese Ergebnisse validieren. Erst dann kann man sagen, okay, das wäre zum Beispiel ein Biomarker oder ein Biomarkerkandidat, zum Beispiel ein diagnostisches Protein, was uns dann eben diese Erkrankung anzeigt. Das muss natürlich repräsentativ sein für eine große Anzahl von Erkrankten zum Beispiel. So, das ist so dieser allgemeine Workflow, wie wir arbeiten. Und jetzt habe ich noch zwei Projekte mitgebracht, wo wir gerade involviert sind. Das eine, das ist ein Projekt, was von der EU gefördert ist. Da ging es darum, in einem großen Netzwerkprojekt Biomarker-Kandidaten für die Alzheimer-Erkrankung zu identifizieren. Und was wir da gemacht haben, auf das Methodische kommt es ja jetzt gar nicht an, aber worum ging es da, wie ist diese Studie angelegt gewesen? Also wir haben Liquor, also Hirnflüssigkeit, haben wir bekommen von unseren Kooperationspartnern in Finnland. Und wir haben dann eben ein Studiendesign festgelegt und haben diesen Liquor von gesunden Kontrollindividuen bekommen. Es gibt dann verschiedene Untergruppierungen dieser Alzheimer, also im Verlauf der Alzheimer-Erkrankung, die haben wir jetzt hier MCI, Non-Amnestic und Amnestic. Das heißt, es gibt einen bestimmten Test, um festzustellen, ob eben eine Vorstufe von Alzheimer vorliegt. Und dieser Test wurde mit den Individuen durchgeführt und dann wurde nachher festgestellt, dass eben einige dieser Patienten wirklich einen Alzheimer entwickelt haben, einige nicht. Und die eben entwickelt haben, das wären diese MCI Amnestic und diese andere Gruppe wäre diese MCI Non-Amnestic. Und wir haben eben Liquor von sicher diagnostizierten Alzheimer-Patienten bekommen und haben alle diese Proben miteinander verglichen. Das war auch ein Ziel dieses Projekts, weil das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass die Proben, die wir analysieren, wirklich eine sehr hohe Qualität haben, dass ganz sichergestellt ist, dass auch wirklich die Diagnose richtig ist, weil ansonsten würden wir natürlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Und da wurde eben sehr stark darauf geachtet. Das sind so die Kriterien, die heutzutage, das ist der Goldstandard an Kriterien, um eben halt diese Proben zu diagnostizieren. Das heißt also, wir wussten, also die Probenentnahme und die Aufbewahrung, die ist sehr standardisiert verlaufen. Es sind sehr strenge Standards angelegt worden, was eben die Diagnose betrifft. Wir wussten das Alter, das Geschlecht, was eben eine wichtige Rolle spielt, gerade in der Proteomik und dann eben bestimmte Proteine, die bekannt sind, eben eine Alzheimer-Erkrankung anzuzeigen. Die wurden schon getestet und das war für alle diese Proben bekannt. Wir haben dann unsere Studie durchgeführt, um auch mal da so eine Idee zu bekommen, wie lange dauert sowas. Also das hat insgesamt diese ganze Studie von dieser Probenentnahme bis jetzt zu den Ergebnissen, wo wir jetzt sind, hat 3 Jahre gedauert. Also das ist auch was man einfach mal so im Kopf haben muss. Und haben eben diese Proben miteinander verglichen und das Ziel war eben, einen Frühmarker oder eben auch einen Verlaufsmarker für die Alzheimer-Erkrankung zu finden. Und es ist uns tatsächlich gelungen, auch in einer unabhängigen, parallelen Studie in Amsterdam, also andere Kooperationspartner haben genau denselben Workflow verwendet, aber eine andere Probenkohorte, die aber nach den selben Parametern gesammelt worden sind. Das heißt, eine unabhängige Kohorte wurde analysiert mit demselben methodischen Ansatz. Wir haben dann die Datenanalyse nachher parallel durchgeführt und haben dann die Daten kombiniert und miteinander verglichen. Und das war ein sehr großer Erfolg, weil wir nämlich aus dieser Summe aller Proteine insgesamt 10 Proteine gefunden haben, die in beiden diesen unabhängigen Studien gefunden worden sind. Das heißt also, wir sind jetzt hier im Moment auf dieser Identifizierungs- und Quantifizierungsstufe, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Und was eben im Moment läuft, ist die Validierung mit unterschiedlichen Methoden, wo im Moment auch wieder ein neuer Projektantrag gestellt worden ist, um dann eben diese 10 Kandidaten in einer größeren Anzahl von Proben weiter validieren zu können. Das ist die eine Studie, die ich Ihnen vorstellen wollte. Jetzt noch ganz kurz die nächste Studie. Das ist eine Zusammenarbeit mit Herrn Professor Vorgert hier aus dem Bergmannsaal, aus der Abteilung von Herrn Tegenthoff. Da geht es darum, eine neuromuskuläre Erkrankung zu untersuchen, und zwar die sogenannte myofibrilläre Myopathie. Das ist eine Erkrankung, die ungefähr in der vierten Lebensdekade auftritt. Hier ist so ein Beispiel, wie diese Patienten aussehen. Das sind eben Bilder von Herrn Vorgert. Also die haben hier in den Schulterblättern Veränderungen, also Veränderungen in den Muskeln. Am Anfang sind die Symptome nur leicht und es kann aber zum Tod kommen dadurch, dass eben auch die Atemmuskulatur betroffen ist oder auch die Herzmuskulatur betroffen ist und dann eben es zum Atemstillstand kommen kann. Auf der molekularen Ebene ist es so, dass bekannt ist, dass während des Verlaufs der Erkrankung Protein Verklumpungen in den Muskelzellen auftreten, sogenannte Aggregate. Und jetzt war unsere Fragestellung, um eben rauszufinden, welche Proteine sind denn jetzt in diese Erkrankung involviert, was ist denn in den Aggregaten vorhanden? Und wir haben dann eine Methode entwickelt, um Ihnen auch mal zu zeigen, wie sensitiv wir jetzt sein können. Also was wir benutzen, wir bekommen aus der Klinik Gewebeschnitte, das heißt, das sind ganz dünn geschnittene Muskelschnitte, die sind nur 10 Mikrometer, also das kann man sich gar mit dem bloßen Auge gar nicht mehr sehen, 10 Mikrometer dick, die bekommen wir auf solchen Glasplättchen geliefert. Und was wir dann machen, ist mit einem Gerät, das nennt sich Laser-Mikro-Dissektionsgerät. Was macht das Gerät? Also das ist jetzt hier dieses Glasslide mit dem Gewebe drauf. Und man schießt dann mit einem Laser auf dieses Gewebe und kann genau festlegen, dass eben nur diese Aggregate ausgeschnitten werden. Also es ist wirklich was ganz Spannendes. Das heißt, hier sieht man jetzt dieses Aggregat noch in diesem Schnitt. Und wenn man dann mit dem Laser darum rum geschossen hat, dann sieht man, dass hier eben dieses Gewebestück oder dieses Aggregat in dem Fall, dass das ausgeschnitten worden ist. Und das ist dann mit der Schwerkraft, fällt dann eben dieses Gewebestückchen, fällt dann einfach hier in so ein Reaktionsgefäß rein und wird eben gesammelt. Ja? Und das ist jetzt, wir brauchen ungefähr eine Fläche von 250.000 Mikrometer Aggregate. Das dauert in etwa 4 Stunden, bis wir die Menge gesammelt haben. Was man dann eben macht, wie vorhin schon beschrieben, wir extrahieren die Proteine, wir analysieren die Proteine und danach wird dann validiert. Da sind wir jetzt im Moment so weit, dass wir verschiedene Arten, es gibt verschiedene Arten von diesen myofibrillären Myopathien, die einen genetischen Ursache haben. Das heißt, es gibt zum Beispiel die sogenannte Filaminopathie. Da gibt es einen genetischen Defekt in dem Gen für das Protein Filamin. Das heißt, das hat dann zur Konsequenz, dass eben dieses Filamin nicht mehr funktionell ist, also verändert ist. Und wir haben die sogenannte Aggregate von Desminopathie-Patienten analysiert. Da ist das Protein Desmin verändert. Wir haben in diesen Aggregaten jeweils ungefähr bei den Filaminopathien 600 Proteine identifiziert, bei den Desminopathien 500 Proteine. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Listen miteinander verglichen und haben gefunden, dass in diesen Aggregaten 7 Proteine unterschiedlich verändert sind und versuchen jetzt herauszufinden, ob es möglich ist, anhand dieser 7 Proteine Patienten, bei denen die genetische Ursache noch nicht bekannt ist, ob wir diese 7 Proteine benutzen können, um eben eine Diagnose zu stellen. Was viel, viel einfacher ist auf dieser Ebene dieser Muskelschnitte, als eben wirklich eine komplette genetische Analyse zu machen. Das ist viel teurer und viel aufwendiger. Da sind wir jetzt dabei, verschiedene dieser Proteine, also diese 7 Proteine, das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren, dass da eine Validierung stattfindet. Wir haben aber von diesen anderen Proteinen haben wir einige validiert. Und waren da auch sehr erfolgreich. Das heißt, hier sind zum Beispiel einige von diesen Proteinen einfach mal aufgeführt, die wir in diesen Aggregaten gefunden haben. Und dann hat der Herr Dr. Klei am Bergmannsheil hat dann eben eine Validierungsstudie gemacht. Was man hier sehen kann, sind solche Muskelschnitte. Und das hier sind dann eben diese Aggregate. Und wenn man jetzt ein Detektormolekül für dieses Filamin C zum Beispiel auf diesen Muskelschnitt drauf gibt, kann man ganz, ganz genau sehen, dass eben das Filamin nur hier an diesen grün leuchtenden Strukturen detektiert werden kann. Das Schwarze ist dann eben das umgebende Gewebe. Und das heißt für uns, dass dieses Filamin C, was wir identifizieren konnten, auch wirklich nur in diesen Aggregaten vorhanden ist. Und dasselbe gilt hier für das Myotilin. Hier sieht man auch diese Aggregatstrukturen für das Desmin und für das Alpha-B-Kristallin. Das sind eben diese Proteine, die wir in unserer Studie gefunden haben, was uns sagt, dass unsere Methode gut funktioniert und es eben sehr vielversprechend ist, dass eben diese 7 Proteine, die wir hier in unserer differenziellen Studie, nennt man das, gefunden haben, dass wir die auch validieren können. Ja, das war das was ich Ihnen vorstellen wollte. Jetzt nochmal zu der Ursprungsfrage zurück. Was kann die Proteomik denn nun leisten? Ich sage das jetzt einfach mal ganz, ganz herausfordernd. Also ich behaupte mal, dass die Techniken für die Identifizierung von neuen Biomarkerkandidaten vorhanden sind. Ja, sie haben sich über die letzten Jahre sehr weit entwickelt. Ganz häufig werden aber die falschen Strategien verfolgt. Ich komme gerade gestern Abend, bin ich zurückgekommen von dem Weltkongress der Proteomika. Und da wurde vorgestellt eben auch, dass in klinischen Studien, dass viele Proteomstudien von klinischen Proben durchgeführt worden sind und bisher sind aber solche Proteomstudien sind nur bis zu einem Biomarker haben die geführt. Also ein einziger Biomarker ist gefunden worden bisher in den 15 Jahren, was meiner Meinung nach aber eben nicht an den Methoden liegt, sondern wirklich an den Strategien. Und da ist es eben ganz wichtig, sich vorher zu überlegen, wo will ich denn hin, weil der Erfolg der Proteomstudie von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Also man muss sich darüber bewusst sein, dass es eben einfach nur mal eine gewisse Zeit dauert. Ja, also ich habe eben vorhin gezeigt, also wir sind nach 3 Jahren, sind wir soweit, dass wir die Kandidaten identifiziert haben. Wir müssen sie jetzt noch validieren, was auch noch mal 3 Jahre dauern kann. Man muss natürlich wissen, wie viel Geld hat man zur Verfügung. Auch das muss man vorher gut kalkulieren. Wenn man mit zu wenig Geld anfängt, dann kann das sein, dass man natürlich mittendrin irgendwann da steht und nicht mehr weitermachen kann. Ganz wichtig ist, sich vorher zu überlegen, wie viele Proben kann ich denn überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen? Ja, gibt es überhaupt so viele Proben, dass ich nachher validieren kann? Es gibt zum Beispiel einige genetische Formen auch der Parkinson-Erkrankung, die sind so selten, dass wir zwar vielleicht bis zur Identifizierung kommen, aber gar nicht mehr nachher validieren können, weil so viele Patienten gar nicht da sind, die uns dann die Proben zur Verfügung stellen können. Und man muss sich überlegen, wie viel Menge an Protein habe ich überhaupt, damit ich wirklich auch überhaupt in der Lage bin, etwas zu identifizieren. Dann muss man sich viele Gedanken über die Methodik machen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber was noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und der hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren sehr deutlich verbessert, nämlich, dass es eine optimale Kooperation zwischen den einzelnen Partnern gibt. Das heißt, man muss sich, bevor man anfängt, eine solche Proteomstudie durchzuführen, um zum Beispiel einen Biomarker identifizieren zu können, mit sehr vielen Leuten vorher an den Tisch setzen. Das heißt also, ich als Analytikerin plane die Studie dann mit den Leuten, die mir die Proben zur Verfügung stellen, also mit den Klinikern, weil denen muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Hirnflüssigkeitsproben analysieren möchte, dann müssen die aber so und so und so gesammelt werden, weil ansonsten kann ich nachher nichts mehr miteinander vergleichen und finde dann natürlich Unterschiede, die aber vielleicht gar nichts mit der Erkrankung zu tun haben, sondern einfach, weil einmal morgens früh gesammelt wurde, einmal abends gesammelt wurde. Dann sitzen wir zusammen mit Statistikern, die eben diese ganze Methodik, diese ganze Strategie auch nochmal von der statistischen Seite, von der mathematischen Seite analysieren. Wir brauchen Leute, die unsere ganzen Daten handeln können. Wir brauchen zum Beispiel auch Neuropathologen, die dann nochmal bestätigen können, dass es sich wirklich um die Erkrankung handelt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir, denke ich, auf sehr guten Wege, auch in solchen Forschungsverbünden wie zum Beispiel auch dem SFB 874, was ganz wichtig ist, um da eben diese Kommunikation zu verbessern und um da dann wirklich bald zu guten Ergebnissen kommen zu können. So, damit möchte ich allen danken, die ja irgendwie beteiligt waren. Das sind einmal natürlich die Geldgeber, die uns unsere Projekte finanzieren. Dann ist das meine Gruppe, die Arbeit machen. Ich stehe leider nicht mehr selber im Labor, da habe ich keine Zeit für, aber ich habe meine Mitarbeiter, meine fleißigen Mitarbeiter, Doktoranden, Postdoktoranden, technischen Mitarbeiter, dann noch andere Mitarbeiter aus dem Institut, unser Institutsdirektor, Herr Professor Meyer. Und wie ich gesagt habe, Kooperationen sind ganz wichtig. Das heißt, unsere Kooperationspartner in allen unseren Projekten, das sind nicht alle, aber die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns auf allen verschiedenen Gebieten unterstützen. Und natürlich vielen Dank an Sie, dass Sie mir zugehört haben. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen zeigen konnte, was denn die moderne Proteomik leisten kann für die Biomarkerdiagnostik. Vielen Dank.